Ich freue mich, das mit euch teilen zu dürfen, was der Herr mir gibt und was der mir schenkt. Und ich auch an diesem Abend möchte ich euch das gerne weitergeben, damit es gelingt und wir vorbereitet sind und in einer guten und geistlichen Haltung das auch tun, wollen wir beten. Das Gebet richtet uns da aus. Ja, und da stehen wir dazu auf. Ich lade euch herzlich ein. Amen. Voller Dank in meinem Herzen über das, was du für uns bist und getan hast, will ich zu dir beten und auch darum flehen, Herr, dass es auch heute wir erfahren und dass es heute auch geschieht und erkennbar wird, was du für uns bist und getan hast. Jesus Christus, oh Herr, schenke Vollmacht und schenke Kraft. Und das ist keine Floskel, sondern wirklich in der Erweisung deiner Kraft und deines Geistes, dass du uns in diese Wahrheit hineinführen kann und durch das Wirken dieses deines guten Geistes, Herr, diese Wahrheit für uns zum Leben wird, Herr. Das ist, es gibt einen Unterschied zwischen Dingen zu bejahen und die für richtig zu befinden, aber es im Leben vielleicht nicht erfahren, dass es wirksam wird und kraftvoll wird und Realität ist und Leben ist. Und dann Dinge zu glauben, die wirklich das Leben verändern und die in dem Leben einen Unterschied machen. Herr Jesus Christus, und darum bitte ich dich, Herr, um eine Wahrheit, die unser Leben verändert. Nicht einfach, die unser Wissen bereichert, sondern die unser Leben verändert. Dass wir eine Kraft in diesem Wort verspüren und eine Kraft durch dieses Wort erleben, die unser Ringen in der Heiligung Tag für Tag, Herr, spürbar wird. Ich bitte dich, Herr, schenke Gnade im Reden und schenke Gnade in dieser Weise zum Hören. Danke, dass du treu bist und dass wir dich flehen dürfen und dich erbitten dürfen. Und nach deinem Wort wollen wir glauben, Herr, wenn wir dich um deinen guten Heiligen Geist bitten, wirst du uns keine Steine oder Skorpione oder sonst etwas geben, sondern wirst uns ihn geben, Herr, weil du gerne gibst. Und darum bitten wir dich von ganzem Herzen, Jesus. Amen. Wenn ihr die Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, dann möchte ich euch bitten, im 1. Petrusbrief die Bibel aufzuschlagen. So, ich versuche gut zu lesen. Ich merke, meine Augen sind ein bisschen müde, aber ich versuche es gut zu lesen. Also 1. Petrusbrief, wir arbeiten uns jetzt, oder wir beginnen ab Vers 13 bis Vers 25 in Kapitel 1, uns da durchzuarbeiten durch diese reichhaltigen Verse. Und die Verse vorher, die ersten 12 Verse, haben wir oft genug gelesen, lang genug gelesen. Jetzt fangen wir an mit diesen Versen und sie oft und lang zu lesen, dass sie wirklich in uns verankert werden, dass wir sie auswendig können. Ich lese ab Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in dem ganzen Wandel heilig. Da steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euertwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ich habe euch letztes Mal in diese Verse mit hineingenommen. Unter sieben Überschriften oder sieben Gesichtspunkten möchte ich mit euch diese Verse durcharbeiten und im Hinblick auf Heiligung. Also ich möchte mit euch das Thema der Heiligung betrachten. Das ist das, was Petrus hier mit uns macht oder was das Wort Gottes uns hier überliefert. Jetzt nach der Stellung in Christus geht jetzt um das Thema der Heiligung. Ja, wir sollen einen heiligen Wandel führen. Sieben Dinge. Ich erinnere euch noch ganz kurz, sieben Dinge, wo ich denke, dass es gut ist, dass wir darauf achten, wenn wir über Heiligung nachdenken. Ja? Worauf es bei der Heiligung ankommt, so habe ich diese siebener Reihe sozusagen benannt. Ich erinnere euch nur ganz kurz wirklich, worauf es ankommt. Vers 13, völlig auf die Gnade hoffen. Wir müssen unsere Hoffnung auf die Gnade hoffen. Das wird Gegenstand unserer heutigen Bibelstunde sein. Da wollen wir heute dann uns damit beschäftigen. Was bedeutet, sich völlig auf die Gnade zu verlassen und auf die Gnade hoffen? Vers 14, sich nicht den Begierden anzupassen. Vers 15 und 16, einen heiligen Wandel führen. Vers 17, in rechter Gottesfurcht leben. Das ist ein hoher Anspruch. Dass es möglich ist und damit es möglich ist, und wie das möglich ist, beschreiben uns die Verse 18 bis 25. Und die legen sozusagen uns die Kraftquelle frei und den Zugang, warum überhaupt Heiligung und heiliger Wandel möglich sein kann. Und Petrus spricht über die Erlösung, über die Reinigung und über die Wiedergeburt. Diese drei Dinge sind notwendig, um in Heiligkeit voranschreiten zu können. So, das sind die Verse 13 bis 25, 13 Verse, glaube ich, wie gesagt, insgesamt. Und unter diesen sieben Punkten möchte ich mit euch da durchgehen und das erarbeiten. Und so, wie der Herr uns führen wird, wie der Geist erlaubt, in welchem Tempo und wie schnell, werden wir sehen. Bin selbst gespannt, wie viel er erlauben wird und wie tief wir da hineingehen können in das Thema. Jedes Thema für sich ist herrlich genug und würde wiederum ein intensives Studium erfordern. Einzelne Begriffe könnten wir wieder nachgehen und sie im Kontext der Bibel auslegen. Und von daher, ich werde versuchen, eine gute Mischung zu finden und eine ausgewogene, dass wir gut vorankommen und trotzdem durch ein Tempo nicht an Dingen vorbeirennen und denken, oh, das war schön, und zum nächsten, oh, das war auch schön, aber dann sind wir schon bei der nächsten Sehenswürdigkeit und haben keine Zeit gehabt, das uns intensiver oder genauer anzuschauen. Also heute das Vers 13, okay? Worauf es in der Heiligung ankommt? Auf das Hoffen auf die Gnade Gottes. Das ist das Erste. Wenn wir über Heiligung nachdenken, ist das Erste, was uns klar werden muss, wir müssen all unsere Hoffnung auf die Gnade Gottes setzen. Das ist Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Vers, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ich habe vor ein paar Tagen, oder ist das wahrscheinlich ein, zwei Wochen, eine E-Mail bekommen von einer Frau, einer Schwester im Herrn, die schrieb mir, aber vor wenigen Tagen kam ich erst dazu, sie zu beantworten. Und das war eine kurze Mail und sie schrieb mir, lieber Bruder, ich habe über YouTube Ihre Predigten gehört und die Vorlesung zum Alten Testament und habe da eine Frage. Und ich war dankbar und ich kannte sie nicht, ich weiß nicht, wer sie ist. Philipp und ich, wir haben ein bisschen gerätselt, weil der Name so vielleicht, ob er sie kennen würde oder nicht, aber ich kenne die Person nicht. Ich weiß nicht, wie sie darauf gestoßen ist. Auf jeden Fall hat sie diese Reihe angehört und stellte mir eine Frage. Wie stehen Sie zu Römer 7? Also wie deuten Sie und erklären Sie Römer 7? Wer weiß, was in Römer 7 steht? Das ist ein Kapitel, in dem es eigentlich darum geht, dass wir befreit sind vom Gesetz. In den Tod Jesu Christi befreit in dem Gesetz. Und ich muss das wohl in einem Zusammenhang, in der Vorlesung oder im Lehren, im Predigen auch darüber gesprochen haben. Und anscheinend habe ich sie dadurch verwirrt. Was genau, erstmal habe ich nicht gewusst. Sie fragte mich nur, wie erklären Sie aus Römer 7 den Ausdruck oder wie verstehen Sie, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht und was ich nicht tue, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus dem todbringenden Leibe? Das ist so der Vers. Und die schrieb und fragte mich, wie ich das auslege. Und dann habe ich die Zeit mir genommen und habe ihr versucht, in ein paar Sätzen per E-Mail das zu beantworten und habe vom Kontext vom Römerbrief versucht zu zeigen, wir sind die Freiheit in Christus, frei von der Macht der Sünde, frei von der Herrschaft des Gesetzes und frei von der Schwachheit des Fleisches. Und in Christus Jesus ist das große Lösungswerk vollbracht, das haben wir in ihm. Und welche Bedeutung das hat. Und habe gesagt, dass Römer 7 eigentlich nicht von einem wiedergeborenen Menschen spricht, sondern von einem nicht wiedergeborenen Menschen. Einen Menschen, der durch das Gesetz versklavt ist an der Sünde und obwohl er gerne das Gesetz halten möchte, absolut keine Kraft hat, das Gesetz zu halten und darin aufschreit. Vom Verstand her sagt er, ich find's gut. Vom Verstand her sagt er, ich will dem Gesetz dienen. Ich will so leben. Das ist Gottes Maßstab und er erkennt sogar, dass ein guter Maßstab ist, dass das Gesetz vollkommen ist, dass es gut ist und nicht schlecht ist. Aber er findet eine Gesetzmäßigkeit in seinem Leben, er findet eine andere Kraft, die ihn absolut unmöglich macht, das Gesetz zu halten. Nach meinem Verständnis, aus vielen Gründen, das ist jetzt nicht das Thema von heute, aber habe ich ihr aufgezeigt, dass es eigentlich ein nicht wiedergeborener ist. Und ich habe gut auf Hoffnung, habe mich gefreut über ihre Frage und dachte, ich kann zur Klärung beitragen mit meiner Mail. Also habe ich sie losgeschickt. Ein paar Tage später bekam ich so eine Mail zurück. Sie hat sich erstmal sehr gefreut, dass ich geantwortet habe und dachte, jetzt kommt sie mit mir in einen Disput, in eine Diskussion hinein und war ganz entsetzt über die Worte, die ich geschrieben habe. Und dann hat sie geöffnet und hat sie mir geschrieben, was eigentlich sie dazu veranlasst hat, diese Frage mir zu stellen. Sie schreibt, dass sie aufgrund Hören dieser Vorträge sehr in eine große Seelennot geraten ist. Und diese Aussage, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und nicht mehr und Römer 7 uns eigentlich nicht gilt, fand sie aber in sich selbst, dass sie aber sehr wohl im Fleisch ist und sehr wohl das Gesetz halten möchte, aber nicht kann und sehr wohl sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und in dieser Spannung und dann dachte, bin ich dann kein Christ? Wenn das ein Nicht-Christen beschreibt, bin ich dann kein Christ? Und das veranlasste sie natürlich zu forschen und andere Prediger zu hören und Kirchenväter zu zitieren und hat mir so eine riesen Abhandlung mit Zitaten und Belegen mir geschrieben und hoffte mit dem Satz, meine Schafe hören meine Stimmen, dass auch ich wohl zur Bekehrung komme und auch einsehe, dass das wohl so ist. Und ich habe gemerkt, also diese Frau, wirklich, das ist nicht negativ, was ich sage, in einem ehrlichen Ringen und sie ist ein Missverständnis aufgesessen. Und ich meine auch, dass sie mich missverstanden hat. Und ich habe dann wieder eine Mail geschrieben, um ihr das klarzustellen. Sie dachte, dass ich einen geistlichen Perfektionismus lehre. Dass wenn ich sage, dass wir als Christen von der Macht der Sünde, der Herrschaft der Sünde und von dem Gesetz befreit worden sind und nicht mehr Sklaven davon sind, dass wir nicht mehr sündigen. Dass wir keine Sünde mehr tun. Denn wenn dann Christ frei davon ist, muss er nicht sündigen. Also macht das auch nicht. Und dann meint sie, dass ich lehre, dass man in diesem Leben sündlos sein kann. Oder nicht nur sein kann, als dass ein Christ sündlos ist. Oh, da musste ich schreiben, nee, da haben sie mich missverstanden. Ich bin drauf gekommen, dass eigentlich sie meine Argumentation oder mein Anliegen nicht so richtig verstanden hat. Ich habe wieder zurückgeschrieben. Und habe versucht, nochmal zu erklären. Und übrigens, die hat auch geantwortet und sich sehr gefreut, dass ich kein Irrlehrer bin. Ich habe gesagt, ich lehre keinen geistlichen Perfektionismus. Das ist weder die Schrift und gegen jede Erfahrung der Kinder Gottes. So. Und ich habe ihr geantwortet und gesagt, liebe Schwester, ich weiß, die hat dann andere gebracht und Zitate und von Luther und verschiedenen, wo die Römer 7 auf Gläubige auslegen und mir einfach belegen wollen, dass Römer 7, das ist ein Gläubiger. Gleich dahin, wie man diesen Abschnitt auslegt, habe ich gesagt, das ist nicht entscheidend. Ich lehre nicht und ich glaube zu keinem Zeitpunkt, dass wir auf dieser Welt einen geistlichen Stand erreichen, wo wir sündlos sind, fehlerlos sind. heilig in diesem Sinne einen heiligen Wandel führen, ohne irgendein sündige Gedanken, geschweige denn sündige Taten zu begehen. Meine Antwort ist und meine Überzeugung ist, die Bibel lehrt, dass bis Jesus Christus wiederkommt, wir in Sünden, mit Sünden kämpfen werden. Aber Jesus, was ich dieser Frau geschrieben habe, dass es genügend andere Bibelstellen gibt, die das belegen. Aber Römer 7 geht es nicht darum. In Römer 7 wird nicht unser geistlicher Wandel beschrieben, sondern in Römer 7 geht es um die Stellung. Wenn es darum geht, dass Römer 7 uns unsere Stellung in Christus beschreibt, die geistliche Realität und Ausgangssituation. Wir sind befreit in Christus. Durch sein Sterben und seine Auferstehung sind wir befreit. Der Unterschied ist zwischen, ich danke dir, Willi, auch du bist ein geistliches Kind. Okay, jetzt kommentieren wir das jetzt nicht mehr. Also, das muss ich schon wieder. Ja? Also, dann, wenn die Stellung in Christus, wir sind heilig. Es ist so, so wichtig und ich glaube, dass viel Niederlage in unserem geistlichen Leben geschieht, weil wir diesen Wahrheiten nicht kennen und diese Wahrheiten aber auch nicht glauben und sie auch in unserem Leben nicht im Glauben ergreifen und in Anspruch nehmen. Nämlich, dass wir von der Stellung und rechtlich, dass der Teufel und die Sünde keine Macht mehr über uns haben, dass wir Christus gehören, wir sind seine Sklaven, nicht mehr Sklaven der Sünde. Der Unterschied ist aber, dass unser Wandel sich von dem unterscheidet, was wir sind. Und das ist ein Prozess. Das ist der Prozess der Heiligung, dass wir lernen, wer wir in Jesus sind und was für eine Quelle der Kraft wir haben. Und das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein geistlicher Prozess. Und wir wachsen darin und werden verwandelt in das Bild Jesu Christi, Tag für Tag. Am äußeren Menschen vergehen wir, am inneren wachsen wir. Und nehmen wir zu, seit meiner Jugendzeit oder schon sehr lange versuche ich das schon Anfang bei den Jugendlichen deutlich zu machen. Am Anfang war ich so groß, mein Fleisch und ich, so groß wie ich, sehr groß. Und dann war alles Fleisch und ich bin so zur Welt gekommen in Sünden. Und habe nie etwas anderes gelernt als das. Ich bin so aufgewachsen, mein Denken, mein Verstehen, mein Wahrnehmen, alles wurde so davon geprägt und das ist meine Natur gewesen. Und dann kam ein Punkt, an dem ich wiedergeboren worden bin. Und es ist eine neue Schöpfung entstanden, eine neue Kreatur. Und ich denke an die neue Kreatur, als meine Tochter zur Welt kam oder mein Sohn zur Welt kam, da war etwas da, vollkommen. Es hatte alles, was ein Mensch braucht. Bis bei meinem Sohn dachte ich, er war blind, weil die Augen noch so zu waren, verklebt. Da habe ich Panik gekriegt. Hat er noch Augen? Ja, dann hat die Schwester so hochgenommen. Alles okay, der hat Augen. Puh. So. Es war alles da. Hände, Füße, Popo. Alles da. Und süß über alles. Und trotzdem war dieses Leben noch nicht in der Lage, selbst zu gehen. Selbst zu essen, zu reden, zu hören, mir Hallo zu sagen oder geschweige zu sagen, ich liebe dich. Es war nicht in der Lage. Es war, und ich war darüber nicht böse und gesagt, oh, was für ein Kind. Ja, und das hat nur geschrien am Anfang und so viel Arbeit gemacht. Trotzdem liebt man es überall. Es ist vollkommen. Und dann, das Alte ist so groß und die Neue, so ist es bei der Wiedergeburt, bei der geistlichen Schöpfung. Dann ist alles da, es ist vollkommen, es ist alles neu. Aber das Neue ist noch ein Baby. Und das ist so klein und das andere ist so groß. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir uns der geistlichen, der guten Milch uns aussetzen, die uns in Kapitel 2 uns begegnen im Petrusbrief und begierig nach ihr hungern und sie aufnehmen, dann wird das geistliche Baby wachsen. Und dann wird das Fleisch abnehmen, wenn wir es auf Diät setzen. Das ist wichtig, wenn wir es auf Diät setzen. Wenn wir es nicht auf Diät setzen, dann wird es sich nähren. So, und dann passiert Folgendes. Am Anfang, darf ich so sagen, könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Das bin ich, der Alte, und das ist der Neue. So. Und dann passiert Folgendes. Durch die Zeit wird das Alte kleiner und das Neue wird größer.
Und am Anfang, darf ich mal so in Prozente rechnen? Oh nein, Prozente ist nicht gut, ich bin kein guter Rechner. Am Anfang habe ich noch viel gesündigt und wenig nicht gesündigt. Das ist einfach. Ja? Aber es gab Momente, wo ich nicht gesündigt habe. Glorreiche Tage, Tage des Glücks und der Herrlichkeit, wo ich erlebt habe, dass ich der Sünde widerstehen konnte und der Teufel ist von mir geflohen. Boah, wie herrlich, was für ein Glück und Freude. Das war ein guter Tag. Und dann habe ich Tage aber erlebt, da bin ich der Sünde hinterher und bin gefallen. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt. Jedes Kind Gottes weiß, wie schrecklich man sich da fühlt. Und dann gab es viele Tage von denen. Wenig von denen, viel von denen. Aber je mehr ich im Glauben zunahm, je mehr mich unter das Wort stellte, je mehr ich von dieser Milch nahm und die Vitamine und die Nährstoffe des Geistes zu mir kamen, dann wuchs ich. Und jetzt muss ich das Bild von mir verlassen, denn ich will euch nicht sagen, wo ich gerade stehe. Aber dann passiert Folgendes. Dann nimmt der geistliche Mensch zu und der fleischliche nimmt ab. Aber er ist immer noch da. Und dann nimmt er zu und der nimmt ab, aber er ist immer noch da. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt, ich lebe öfters im Geist, dass ich sündige. Und das ist das Ziel. Dass ich sagen kann, ja, ich sündige und ich falle, aber was mein Leben ausmacht, ist mehr im Leben im Geist als mehr in Sündigen. Und ich behaupte, und ich bin mir sicher, mit den Zeugen der Schrift und der Kirchenmänner, und nicht alle, dass bis Jesus kommt, dieses Fleisch da sein wird und dass bis Jesus kommt, ich immer noch sündigen werde und der alte Adam sich immer noch regen wird. Denn die Sünde ist nicht gestorben, die ist noch da, der Teufel ist noch nicht vernichtet, er ist noch da. Und wenn wir denken, dass da wir keine Angriffsfläche haben, dann täuschen wir uns. Wir sind ihnen gestorben, aber diese existieren und die werden immer noch locken, die werden immer noch versuchen und wir werden immer wieder auch noch drauf hören. Aber wir müssen geistlich zunehmen, dass unser geistlicher Mensch so groß ist und das Fleisch wirklich ein abgemagertes Wesen darstellt. Nur noch Haut mit Knochen darstellt. Nichts Herrliches, nichts Schönes, nichts Begehrliches, hässlich durch und durch. Und in der Schönheit des geistlichen Menschen, dahin kommen wir. Aber bis Jesus kommt, wird das da sein. Und wenn er kommt, wird das abgelegt und dann werden wir die Herrlichkeit schauen. Übrigens, das ist unsere Hoffnung. Warum sage ich das? Und ich verstehe, warum diese Frau mir diesen Brief geschrieben hat oder diese Mail mit der Sorge. Denn es gab und es gibt diese Lehre, die behauptet, man kann heute, oder ein Christ ist der Christ, der ist sündlos. Also einen geistlichen Perfektionismus. Ich lehre immer das, oder ich bin immer gedanklich in den Dingen, die ich gerade lese, und ich habe euch ja schon in der letzten Bibelstunde kurz erzählt von der Biografie von Wheatfield, einer der größten Prediger wirklich, ich glaube sogar größer als Spurgeon, nach dem, was ich über ihn weiß. Und ein großer Erweckungsprediger, die große Erweckung in den USA, er war das kleine Werkzeug, das Gott ihn gebraucht hat. Ja. Größer als, egal. Auf jeden Fall, und er hat sich so intensiv mit den Brüdern Wesleys auseinandergesetzt. Warum? Weil sie lehrten den Perfektionismus. Sie lehrten eine Heiligung, eine perfekte Heiligung. Sie lehrten, dass ein Christ perfekt sein muss und dass ein Christ sündlos ist. Und das war ihm zu, er konnte das nicht glauben. Und das war ein intensiver Kampf. Diese Art von Methodismus, gerade der Wesley-Methodismus, lehrt, dass du bestimmte Methoden und Techniken anwenden musst, um sündlos zu leben, um heilig zu leben. Letztendlich, wisst ihr, wo man da hineinrutscht? In eine Gesetzlichkeit. Ja. Und das ist eine Selbstkasteiung und eine Selbstdisziplin und das nichts mit dem Evangelium mehr zu tun hat. Gefährlich, sehr gefährlich. Und darum sage ich das. Warum ich das jetzt hier einleite und so einleite. Vers 13. oder wenn ab Vers 13 wir in die Heiligung, in die persönliche und die praktische Heiligung hineingenommen werden, dann lehrt oder da beginnt Petrus mit der ersten wichtigen Aussage, dass wir etwas mit unserem Denken tun müssen, dass wir unser Denken auf etwas ganz Bestimmtes ausrichten müssen, das Erste. Und das Erste, was wir tun müssen, ist uns absolut und eine ganze Hoffnung allein auf seine Gnade zu richten. Warum? Wenn ein Christ sündlos ist, wozu braucht er dann noch Gnade? Weil wir in dieser Welt leben und weil wir fallen und weil wir sündigen und weil wir in der Gnade in der Heiligung voranschreiten müssen, sind wir absolut auf die Gnade Gottes angewiesen. Und wenn wir das nicht begreifen, und ich habe vorher noch, bevor ich hergefahren bin, nochmal einen Abschnitt gelesen und einen Brief gelesen, was Wheatfield an Wesley geschrieben hat. Und er sagt, bitte, bitte Wesley, studiere den Gnadenbund. Denn wenn du ihn verstehst, dann wirst du begreifen, dass du ein elender Sünder bist. Und wenn der Gott dir keine Gnade gibt, und dann schreibt er, und da fand ich gut, dann schreibt er, er sagt, was glaubst du, warum hat Gott in dem verheißenen Land, als Israel ins verheißene Land gekommen war, nicht alle Feinde ausgetrieben? Es sind doch noch einige Völker da geblieben. Zum Beispiel, wer weiß es, welche Völker hat Gott nicht vom Angesicht Israel weggetrieben? Die Philister? Moabiter? Die reichen ja schon, die zwei. Die haben übrigens permanent Probleme gemacht, richtig? Und ein Grund, warum das so ist, ist das Zeugnis der Schrift und das Verständnis auch von diesem begnadeten Evangelisten. Er schreibt, damit das Volk gedemütigt wird. Damit es nicht auf die Gedanken kommt, es ist alleine stark und alleine mächtig. Wisst ihr, warum Gott es so wäre es Gott möglich, nachdem er uns in die heilige Stellung gebracht hat, jetzt schon den Tod und den Teufel und die Sünde zu vernichten? Absolut, denn er müsste einfach jetzt kommen und dann wär's das. Denn das tut er. Warum macht er das nicht? Und ein Grund, warum wir immer noch mit der Sünde zu kämpfen haben, ist, damit wir nicht vergessen, dass wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Jedes Strauchen und jedes Fallen dient dazu da. Und ich sage, in seiner Langmut und Geduld erträgt das Gott. Warum? Weil das uns immer wieder in die Arme Jesu Christi treibt, uns immer wieder vor Augen malt, ich bin ein Sünder. Denn sonst würden wir alle schweben. Sonst würden wir uns alle überheben. Und wisst ihr was? Sonst würden wir wahrscheinlich so gut wie nie über Christus und über seine Gnade mehr reden. Wir würden es nur noch über uns und über unsere Heiligkeit, über unsere Fähigkeiten, über unser Licht und uns reden. Wir würden vergessen, wen wir brauchen. Und schaut euch an, da wo das gelehrt wird, das heißt da, wo Heiligung auf die Fähigkeit und den Willen des Menschen gelenkt wird, dann ist die Rede immer von uns und wir und du. Und da ist zwar Gott irgendwie da und im Hintergrund, aber irgendwann mal ist etwas geschehen. Aber das hat mit jetzt nicht mehr viel zu tun. Denn du musst jetzt dich mal zusammenreißen. Wir beginnen, über Heiligung zu reden. Und ich sage es bewusst. Mit dem ersten und wichtigen Punkt. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, dann kommst du in der Heiligung genauso wenig voran wie in der Erlösung. Denn die Heiligung ist genauso ein Gnadenakt Gottes wie deine Erlösung ein Gnadenakt Gottes. Das heißt, Erlösung konntest du dir nicht verdienen. Heiligung? Da kannst du ein bisschen was dazu tun. Kneif, reiß dich zusammen, setz dir einen Plan. Gewisse Übungen sind zu vielem nützlich, ohne Zweifel. Eine gewisse Routine ist nicht falsch. Gewisse Zeiten tun uns gut. Disziplin ist keine Sünde. Wahrlich nicht. Aber wenn wir meinen, durch diese Dinge einen heiligen Wandel leben zu können, dann haben wir das Wesen der Gnade nicht verstanden. haben wir das Wesen der Gnade nicht verstanden. So beginnen wir Heiligung mit dem, dass wir uns auf uns unsere Verdorbenheit, unsere Schwachheit, unsere Sündhaftigkeit bewusst werden, auf die Knie gehen und den Herrn anflehen und darum bitten, uns in seine Gnade zu nahen und uns die Kraft, das Wollen und das Vollbringen zu schenken. Denn wenn der Herr dir das Wollen und das Vollbringen nicht gibt, war's das. Du wirst in die Verzweiflung getrieben. Wie diese Brüder, von denen ich lese, übrigens das getan haben. Ich habe euch erzählt, was sie getan haben, um geheiligt zu sein. Die haben sich totgehungert. Ich weiß nicht, ob ich das euch das gesagt habe. Habe ich gesagt, gell? Dass sie nicht mal geredet haben laut gebetet. Habe ich das gesagt? Auch das habe ich gesagt. Sonst kann ich es einfach gerne nachlesen. Bei CLV die Biografie von... Bitte? Von Wietfried. Den Namen weiß ich, den Autor, den Biograf Benedikt Peters. Hat die Biografie geschrieben. Okay, also, dass die mit all ihrer Kraft in einer Entbehrnis, die ihr euch nicht vorstellen könnt, wollten sie Heiligung vorantreiben. Deswegen hießen sie der Heilige Club. Also, allein der Name ist schon, gell? Das ist der Heilige Club. Da kommen nur Heilige, das sind nur Heilige. Und die sagen, wer dann in diesem Club Mitglied werden darf. Und dann haben sie geprüft, welch heilig genug. Und wenn du heilig genug warst, das heißt, wenn du morgens um 4 aufstandst und erstmal mal 2 Stunden auf Knien gebetet hast und Bibel gelesen hast, dann war es schon mal nicht schlecht. Da würden wahrscheinlich von uns die 90% durchfallen. Nur die gerade morgens zu früh aufstehen müssen, weil sie arbeiten gehen müssen, eh. Ja. Nein, das ist. Wir beginnen über Heiligung nachzudenken, unsere persönliche Heiligung von der Lehre der Gnade. Und bitte vergesst das nicht. Denn es wird sehr praktisch. Und das muss immer im Hintergrund sein, immer klar sein. In diesen Dingen, in denen wir voranschreiten, über diese Dinge, über die wir nachdenken, wir denken das aus der Perspektive unserer Unfähigkeit, Sündhaftigkeit und der Notwendigkeit, dass Gott sich in seiner Gnade uns auch in diesem Werk zuneigt. Habe ich euch da bei mir, wenn ich das sage? Ja. Denn ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, wie schnell man wirklich in dem Wollen, weil man liebt Jesus, man liebt Gott und sagt, oh Herr, ich will einen anderen Lebensstil haben. Und ohne dass man merkt, dass man einen anderen Weg als durch die Gnade auch in diesen Dingen sucht und vorankommen möchte. Und da führt uns Gott gnadenlos. Er lässt uns eine Weile laufen, oder? Und sagt, mach mal. Und das mache ich auch. Ich sage das auch Menschen, die dann so kommen, dann sage ich, mach mal. Sag ich, ohne entweder schlecht oder falsch, mach mal. Darf ich sagen, dann disziplinier dich mal. Geh mal einen Weg. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht lange dauern wird und man zusammenbricht und sagt, ich krieg's nicht hin. Und wisst ihr, warum ich es erlaube, in Anführungsstrichen, in aller Demut sage ich das? Weil das den Menschen dahin bringt, wohin muss. Der Erkenntnis seiner Unfähigkeit. Und dann, wenn der Mensch anfängt zu schreien, wenn er anfängt zu weinen, wenn ein Mensch anfängt zu hadern, wenn ein Mensch seine absolute Abgrundivität und Sündhaftigkeit entdeckt, dann sage ich, dann ist der Boden tief durchdrungen und tief durchgraben, um jetzt die gute Nachricht aufzunehmen. Nämlich, dass es allein auf Gott ankommt, auf seine Gnade. Das Evangelium kann dann tief in den Menschen hineinfallen. Lasst mich jetzt in Vers 13 gliedern. Das ist, ich hoffe, ihr überschaut es, aber ich habe Freude daran, Dinge zu entdecken, indem ich für mich eine gewisse Struktur schaffe. Und an dieser Struktur arbeite ich durch die Schrift und dann ergeben sich Unterpunkte und dann fügt sich für mich dann oft der Gedankengang zusammen. Ich möchte euch jetzt mit euch über diese Gnade reden und zwar anhand dem, was Petrus uns eigentlich da lehrt. Er beginnt und er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Das heißt, wir beginnen das Hoffen über die Gnade nachzudenken und das hat was mit deiner Bereitwilligkeit zu tun und deiner Bereitschaft. Das hat was mit diesem, ich möchte euch richtig aufzeigen, dieses umgürtende Gesinnung, Das hat was mit Bereitschaft zu tun. Und ich, da mangelt es ganz oft allein an der Grundbereitschaft. Gucken wir uns gleich an. Das zweite ist, seid nüchtern, sagt er. Das hat was mit Wachsamkeit zu tun. Dann kommt das Eigentliche, das in der Mitte steht, also das ist das Zentrale. Hofft völlig auf die Gnade. Das hat was mit der Hoffnung zu tun. Und dann, die euch dargebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi, das hat was mit der Erwartung zu tun. Also über diese Dinge. Bereitschaft, Wachsamkeit, Hoffnung und Erwartung. In diesem Kontext reden wir jetzt über die Hoffnung und die Gnade Gottes. Die Formulierung ist uns wahrscheinlich nicht so geläufig und nicht so bekannt, weil wir einfach in einer Zeit leben, da heißt es. Deshalb bezieht sich auf bisher, was er bis jetzt alles gelehrt hat. Darf ich euch zusammenfassen, euch kurz zeigen, wirklich zusammenfassen. Was haben wir bisher gelernt? Schaut mal Vers 10. Das finde ich eine gute Zusammenfassung. Im Hinblick auf diese Rettung suchten, forschten Propheten, die über an euch erwiesene Gnade weissagten. Also es ist die Rede von der Rettung durch die Gnade. Und jetzt sagt er, deshalb umgürtet die Lenden. Dieses deshalb bezieht sich auf das, was vorher, und da ging es um die Rettung aus Gnade, mit dieser lebendigen Hoffnung, die wir haben, richtig? Ich hoffe, dass wenn wir jetzt diese Begriffe sagen, dann all die Bibelstunden euch in Erinnerung kommen und all die Themen, die wir da behandelt haben. Und dann redet er, also sagt darum, weil wir ja diese Hoffnung haben, weil wir diese Gnade verstanden haben, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Und das ist eine Formulierung, die etwas befremdlich klingt, weil wir in unserer Zeit die Lenden nicht gürten, geschweige denn wissen die wenigen, was Lenden sind. Da denken sie vielleicht eher an einen Metzger und ein Essen oder so, oder keine Ahnung, an was man denkt. Aber wir müssen auch jetzt nicht in die Kultur gehen, um diese Begrifflichkeit zu verstehen, das Herrliche ist. Wir haben das Wort Gottes und von daher wollen wir diesen Begriff füllen und verstehen, was meint Petrus, wenn er schreibt, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Gürten ist ja etwas festmachen. Das kann man mit einem Gürtel machen oder mit einer Schnur, man gürtet es. Und er spricht davon, wir sollen die Gesinnung gürten. Die Gesinnung festschnallen. Gesinnung ist unser Denken. Also Petrus fängt an und fordert uns auf, aufgrund dessen, was wir verstanden haben, und sagt, schaut zu, darf ich so sagen, dass eure Gedanken nicht abirren. Schaut zu, dass ihr das in Gedanken festschnürt, festzerrt, dass das bleibt, dass es zusammenbleibt. Ich möchte aus zwei Perspektiven euch zwei Perspektiven aufzeigen, worum es hier geht. Der erste hilfreiche Hinweis, der findet sich sehr, sehr früh in der Bibel, 2. Mose 12. Wir sind mitten in dem Passa. Anweisung, wie das Volk, das noch in Ägypten ist, das Passa halten soll. 2. Mose 12. So ein Lesezeichen. Einfach in den Petrusbrief rein und dann der Rest aufschlagen. Also, die Situation und der berühmte Kontext ist ja ebenfalls Rettung. Das ist eine Rettung, die Gott an dem Volk vollzieht. Das erste Urbild, aber eins der großartigen und herrlichen Vorbilder der eigentlichen Rettung in Jesus Christus. Wie Gottes Volk aus der Gefangenschaft von der Sklaverei hinausführt und den Menschen aus einer Bindung löst, die einen aber permanent in einer Knechtschaft hält. Das ist ja das Bild, oder? Das Volk lebt in einer Gefangenschaft in Ägypten und ob es will oder nicht, sie müssen die Ziegelsteine machen. Ob es will oder nicht, sie müssen arbeiten. Sie müssen Stroh sammeln für den Bau von den Pyramiden und sonst irgendwas. Die ganzen Götzendienst, ist schon erschreckend, gell? Das Volk Israel hat Götzentempel gebaut, wenn man sich. Denn nichts anderes waren die Pyramiden. Das waren die Begräbestätte für die damaligen Götter, wo die den Zugang in den Himmel bekamen, ja, mit den Schiffen drin und was weiß ich alles. Und das Volk musste an diesem Götzendienst arbeiten. Sie haben nicht einfach eine Arbeit getan und gesagt, ist doch egal, immerhin habe ich Arbeit. sondern sie haben Götzendienst betrieben, wenn man das genau nimmt. Sie mussten das. Und wenn sie nicht wollten, dann wurden sie dahin getrieben, mit Peitsche, mit Strafen und Tod. Also sie waren versklavt. Wer war Herrscher über die? Der Pharao. Und der Pharao ist das Gegenstück oder das Bild von einem, der sich zu Gott erklärt und sagt, wer ist Gott, wer ist Jahwe? Kenne ich nicht. Wenn ich was sage, dann gilt, was ich sage. Wer ist Jahwe? Wer ist Gott? Und Gott sagt, ich sag dir, wer ich bin. Zuerst mal, du bist nichts. Ich bin Gott. Ich bin, der ich bin. Und dann erweist Gott seine Allmacht und seine Größe und sagt, ich werde mein Volk retten. Aber bevor ich mein Volk rette, werde ich einiges tun, damit die wirklich lernen, wer ich bin. So, das geschieht. Und gegen Ende seiner Machterweisung sagt Gott, ich werde das letzte große Zeichen tun, ich werde alle Erstgeborenen töten. Damit eure Erstgeborenen nicht sterben, muss ein Lamm geopfert werden, ein einjähriges. Und da ist die Rede von einem fehlerlosen Lamm. Und wir sind in der ganzen Thematik des Urbildes auf Jesus Christus. Und dieses Lamm muss stellvertretend für das Volk sterben. Und dieses Blut muss an die Pfosten gestrichen werden, damit Gottes Zorn nicht auch die Erstgeborenen in diesen Häusern tötet. Und sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise dieses Lamm essen. Sie müssen es braten und sie müssen es komplett essen. Es darf nichts übrig bleiben. Übrig mit Innereien. Uah. Das heißt, komplett, dieses Opfer muss völlig dargebracht werden. Nicht ein bisschen, nicht ein Teil. Ein vollständiges, völlig vollkommenes Opfer. Fehlerlos, vollkommen, ganz. Das sind die ersten Erklärungen, was Jesu Opfer oder Opferwerk sein wird. So da in allen Details beschreibt Gott, wie das Passa-Lamm gegessen wird und wie dieses Fest gefeiert werden müssen. Und in diesem Zusammenhang der Rettung, der Befreiung aus der Sklaverei hinein zu dem Dienst für Gott ist das Erste, was man wissen muss, da wird Erlösung stattfinden. Warum sage ich das? Wenn wir fortschreiten und eben Vers 18 und bis in ankommen im ersten Petrusbrief, kommen wir an den Punkt, wo Heiligung was mit Erlösung zu tun hat. Wir müssen erlöst sein und wenn wir es noch nicht sind, erlöst werden von dem eitlen Wandel der Väter. Das heißt, von dem Wandel, wo wir versklavt sind unter die Sünde. Wenn wir da nicht erlöst sind, ist unmöglich. Es ist unmöglich, einen heiligen Wandel zu führen, wenn du unter die Sünde versklavt bist. Du kannst von Tod nicht erwarten, dass sie etwas tun können. Es geht nicht. So, man muss erlöst werden, freigekauft. Und das hat was damit zu tun. Und in diesem Zusammenhang spricht Gott Folgendes. Kapitel 12 ab Vers 11. So aber sollt ihr es essen. Also er sagt, auf diese Art und Weise sollt ihr das Passahlamm essen. Eure Lenden gegürtet, eure Schuhen an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passa für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, von Mensch bis zum Vieh. Also das heißt die ganze Schöpfung, nicht nur Menschen. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Das heißt, wenn der Herr wiederkommt, wird er all den Göttern dieser Welt Strafgerichte vollstrecken. Und all der ganzen Schöpfung wird das Strafgericht vollstrecken. Das heißt, die ganze Schöpfung wird vergehen. Und auf dem Herzen kein Blut des Lammes gestrichen ist, wird es nicht überleben. Aber der am Herzen besprengt ist mit dem Blut, jetzt bin ich schon in Vers 13, meine Güte, aber wie kann man da nicht dahin gehen? Der wird Erlösung. Aber jetzt passiert. Er sagt, wie sollen sie es halten? Sie sollen es, wie? Sie sollen essen, Lenden gegürtet, Schuhe angezogen und einen Stab in der Hand. Warum? Das ist alles andere als ein schönes Essen, gell? Das heißt, es in Hast. Das ist nichts, was wir unseren Kindern erziehen würden. Ja, aber schnell, 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 schnell. Gut, manchmal mache ich es, weil es mir ein bisschen zu lange geht. Und ich gerne schnell weiterfahren würde. Aber wir wissen, das ist ja nicht gesund. hastiges Essen. Bringen wir eigentlich normalerweise nicht bei. Gott sagt, esst es in Hast. Der Ausdruck ist, das Gericht und eure Erlösung ist nahe. Steht vor der Tür. Und was er sagt, seid bereit. Zieht euch schon so an, also wenn ich komme, dass ihr gleich los könnt. Dass ihr nicht sagt, ich muss ja noch mich gürten. Oh, meine Schuhe, wo sind meine Schuhe? Ah, dann muss man jetzt in den Keller und Schuhe holen. Der andere sagt, mein Stab, ich muss nochmal meinen Stab suchen, muss meinen Stab schnitzen. So ein Wald. Er sagt, wenn Jesus kommt, oder wenn das jetzt geschieht, wenn die Erlösung kommt, dann geht, dann geht los. Und dieses Gürten ist hier mit, das heißt, das lange Gewand, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, und damit ihr schnell laufen könnt. Ich bin keine Frau, aber ich habe schon mal etwas angehabt, was ein Rock ähnlich war. Und versucht mal, das schnell zu laufen. Ja, alle Frauen, die schöne, enge Röcke haben, die wissen Bescheid. Joggt mal. Bock. Ja, das könntet ihr jetzt nicht sehen, die am Telefon sind. Es ist unmöglich, weil man keine großen Schritte machen kann. Da macht man so ganz viele kleine Schritte. Wenn man es hochzieht, was in manchen Kreisen ja nicht gut ist, aber man hochzieht, man kann ja nicht die ganze Zeit so laufen. Also was macht man? Man gürtet es. Und man gürtet es hier um die Lenden. Das heißt, man zieht so weit hoch, dass man Beinfreiheit hat. Und dann nimmt man einen Gürtel, in dem Fall eine Schnur, und man hat den Rock hochgebunden. Und dann war man in der Lage, ziemlich schnell zu gehen. Und dass man gehen kann, das hat was mit Gürten zu tun. Und das drückt, und in diesem Zusammenhang mit den Schuhen, mit den Füßen, mit dem Stab, heißt es, Lendengürten heißt eine Bereitschaft haben. Wissen, okay, es geht gleich los. Und nicht schläfrig werden. Nicht sagen, okay, keine Ahnung, ob und vielleicht später, vielleicht in 3 Monaten oder in einem Jahr, keine Ahnung. Ich lege mich noch ein bisschen hin, hat ja noch Zeit. Sondern sei bereit. Sei bereit. Das heißt, wir beginnen bei über Heiligung nachzudenken, heißt in eine Alarmbereitschaft zu kommen. In eine geistliche Bereitschaft sich zu stellen. Sagen, ich will den guten Kampf kämpfen. Jetzt, wir sagen, ich werde euch gleich, ich werde hinkommen, zu welcher Bereitschaft es notwendig ist. Aber zuerst eine zweite Stelle aus 2 Zeugen. Wir wollen den Leuchter des Alten Testaments und den Leuchter des Neuen Testaments uns anschauen. Die 2 Zeugen. Epheserbrief. Ich bin mir sicher, auch diese Stelle ist euch bekannt und wahrscheinlich habt ihr euch schon sie gedacht. In der Waffenrüstung Gottes, die Paulus der Gemeinde in Ephesus darreicht, geht es ebenfalls um einen geistlichen Kampf. Es geht ebenfalls um den Feind, um den Teufel. Und er weiß um die Angriffe, er weiß um die Versuchungen. Und er weiß, dass das sehr listig ist und sehr gefährlich ist. Und es ist sehr schwer, den zu widerstehen. Und es ist sehr schwer, diesen Kampf zu kämpfen. Ich würde sagen, es ist unmöglich. Ich möchte beginnen, Kapitel 6, Vers 10. Schaut mal, Paulus schreibt schließlich. Also, worauf es ankommt nochmal, sagt er. Ich will euch nochmal etwas sagen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nur nebenbei, seht ihr das? Er beginnt wie? Und seid stark und mutig und in eurer Stärke, in eure Macht. Ihr könnt das schon. Jetzt reißt euch zusammen. Sondern er beginnt und sagt, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist ja seine andere Art zu sagen, bleibt fleißig bei der Gnade und bleibt fleißig bei Jesus. Und dann sagt er folgendes, Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit den Brustpanzer der Gerechtigkeit. So steht nun, stellt euch hin, nicht sitzen, nicht liegen. Das heißt, jetzt geht's los. Der Kampf beginnt. Stellt euch hin. Seid bereit zu kämpfen. Und gürtet euch. Es geht gleich los. Ihr müsst gleich laufen. Dieses Bild greift Paulus genauso auf wie Petrus. Das ist für sie eine geistliche Wahrheit, die dahinter steckt. Und sie gebrauchen die gleiche Sprache. Und sie sagen, gürtet eure Lenden. Und Petrus sagt, gürtet eure Lenden, eure Gesinnung. Das heißt, werdet euch oder haltet die Gedanken zusammen, mit eurem Denken. geht in eine Alarmbereitschaft. Geht in eine Grundsatzbereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen. Bedenkt und haltet die Gedanken zusammen, worauf es ankommt. Er kommt jetzt nicht aus der Luft. Er hat einiges erzählt über unsere Rettung, die Notwendigkeit der Rettung, das Werk Gottes, was Gott alles tun wird, warum er es tun wird, was das Ziel ist. Das herrliche Werk hat er entfaltet. Und jetzt sagt, Freunde, wenn es jetzt gleich geht, um das anzuwenden und darin zu leben, bitte seid bereit, ständig das daran festzuhalten. Seid ständig bereit, an dem sich festzuhalten. Macht eure Gedanken, die ich euch jetzt gegeben habe, macht diese Wahrheit, schnürt sie fest. Macht sie fest. Also es beginnt mit einer grundlegenden Bereitschaft, diesen guten Kampf in der Gnade und in der Hoffnung auf Gott zu kämpfen. Wir können dieses Gürten der Lenden, können wir so verstehen, eben mit dieser Bereitschaft, mit der Entschlossenheit. Jetzt geht's gleich los. Und auch, wir können auch sagen, mit der Festigkeit. Also fest werden in diesen Dingen, sicher werden in diesen Dingen, diese Dinge nicht vergessen, gedanklich sie zu bewahren und nicht naiv zu sein und gedankenlos zu sein. Und das führt beim Petrus automatisch zum zweiten Punkt. 5 Minuten. Ich nehme euch da schon mal hinein. Ich schlage mit mir in Lukas. Lukas 12 wird uns diesen ersten Punkt mit dem zweiten Punkt verbinden. Nämlich der zweite Punkt und seid nüchtern. Was ist das Gegenteil von nüchtern? Das wisst ihr gut. Ja, das kam sehr klar. Manche Fragen warte ich und dann kommt keine. Ja, betrunken. Besoffen ist so böse. Betrunken. Oder wir können mit der Sprache der Bibel sagen, berauscht. Ja? Und da finden wir einige Stellen, wo seid nicht berauscht, wie voll Wein, sondern. Also nüchtern hat was vom Gegenteil von betrunken, besoffen oder berauscht sein zu tun. Also er beginnt und sagt, wenn es jetzt um Heiligung geht, geht es darum, völlig sich auf die Gnade Gottes zu hoffen. Das heißt, wir müssen diese Wahrheit in unserer Gesinnung festmachen. Und dann müssen wir in unserem Denken nicht nur diese Wahrheit festmachen und an dieser Wahrheit festhalten, wir müssen in unserem Denken auch nüchtern sein. Und nicht, darf ich sagen, naiv, nicht schwärmerisch, nicht berauscht oder, ich erkläre es gleich, betrunken. Was folgt aus dem Betrunkensein? Was macht so eine Person aus, wenn sie berauscht ist, besoffen ist? Ein unordentlicher Wandel und? Kontrollverlust. Die sagt Dinge, die sie eigentlich nicht gern sagen würde. Die macht Dinge, die sie eigentlich gern machen würde. In dem Moment keine Scham mehr, kein nichts mehr. Und dann kommt alles an die Oberfläche, was im Verborgenen schlummert. Da ist die Zunge locker und da ist das Denken locker, die Scham existiert nicht mehr. So, und dann die einen ziehen sich zurück, die anderen explodieren, je nachdem, was für eine Person es ist. So, und die Bibel sagt, also seid nüchtern und das wird im Gegensatz dazu gesetzt. Eine gute Stelle, die uns die Verknüpfung macht, ist in Lukas 12, Vers 34. Ich habe es schon gesagt, gell? Lukas 12, Vers 34. Ich gucke, ob ich die... Jawohl. Ist das? Moment. Ja, 35. Jesus spricht und dann sagt Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm zugleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die den Herrn, wenn er kommt, wachend finden wird. So, schaut mal, beide Dinge bringt jetzt Jesus zusammen. Er sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein. Und dann sagt er, warum? Der Bräutigam kommt bald. Und dann sollt ihr was? Wachsam sein. Wachen sein. Das heißt, beide Aspekte kommen jetzt zusammen. Der eine Aspekt ist die Bereitschaft. grundsätzlich eine Bereitschaft, diesen Kampf zu kämpfen und an diese Wahrheit festzuhalten und an diese Wahrheit nicht zu verlieren. Und das Zweite ist, es ist eine Wachsamkeit. Es ist nötig, eine Wachsamkeit, die aber mit dieser Bereitschaft einfach verknüpft ist, also schwer zu trennen ist. Deswegen bringt Petrus auch diese beiden Dinge zusammen und setzt sie nebeneinander. Er sagt, seid bereit und seid wachsam letztendlich. Und Nüchternheit bedeutet Wachsamkeit. Kurz zum Petrusbrief. Zeit ist wirklich nicht mein Freund. Erster Petrusbrief. Gehen wir kurz zurück. Schaut mal, oder nach vorne wieder. Erster Petrusbrief, Kapitel 4, in Vers 7. Schaut mal, Petrus gebraucht diesen Begriff immer wieder, auch jetzt in diesem Sinne. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dich gefragt, ja, wie wird man nüchtern zum Gebet? Und Petrus meint nicht, wenn ihr beten wollt, dann schaut zu, dass ihr nicht besoffen seid. Was in sich selbst schon logisch ist. Aber was er damit meint, ist nüchtern, das heißt, seid wachsam zum Gebet. Warum? Weil das Fleisch schwach ist. Der Geist ist willig. Und was sagt Jesus dann? Wachet und betet. Das heißt, seid nicht naiv, seid wachsam. Einer, der nicht nüchtern ist, der ist, ich sag's nur, berauscht. Und der hat keine Selbstkontrolle. Der ist naiv, der gibt auf Dinge nicht Acht und ist nicht in der Lage, nüchtern, aufmerksam zu sein. Er vernimmt nicht die Angriffe, er vernimmt nicht die Gefahren, er vernimmt nicht die listigen Angriffe des Teufels. Und darum sagt die Schrift, seid nüchtern. Und jetzt, wie wird man nüchtern? Indem man permanent rechts und links und den Teufel überall sucht? Nee. Indem, wie was tun? Beten. Die Zeit ist rum. Wir kommen zum zweiten Thema in der nächsten Bibelstunde. Den zweiten Punkt wollen wir uns genauer nochmal anschauen, was nüchtern sein bedeutet. Und das, aber so viel halten wir fest. Worauf es bei der Heiligung ankommt, ist, dass wir all unsere Hoffnung allein auf die Gnade Gottes setzen. Wie kann das geschehen? Zuerst, indem wir diese Wahrheit in unserem Denken verankern und festmachen. Es kommt allein auf seine Gnade an. Und dass wir nicht naiv werden und, ich sag mal, berauscht von uns selbst, von unseren Fähigkeiten, von unseren Kräften und überhaupt die Gefahr in uns selbst und in dem Teufel und den Angriff nicht erkennen, sondern dass wir wachsam werden, dass wir von dieser Wahrheit nicht abirren, dass wir nüchtern mit dieser Wahrheit umgehen und dass uns klar ist, dass wir in einem Kampf stehen. Dass uns klar ist, dass unser Fleisch absolut schwach ist. Dass uns klar ist, dass wir absolut auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Dass wir wachsam sind in diesen Dingen. Ich werde noch euch ein, zwei Stellen dazu geben und dann führt uns Petrus zu dem nächsten Punkt. Aber wenn wir das heute mitnehmen, dann haben wir schon viel verstanden und viel gelernt. Und ich möchte euch bitten, in eure Kämpfe, in den Kampf der Heiligung, in der praktischen Heiligung in eurem Leben, geht auf die Knie und fleht um die Gnade Gottes. Keiner von euch hat es verdient. Keiner hat ihn durch und sein Handeln und durch seine Gedanken und durch seine Gebete und durch irgendwas, kann keiner sagen, Gott, komm, aber du musst mir doch helfen. Keiner hat einen Anspruch darauf, heilig zu werden. Wenn, dann ist es absolute Gnade Gottes. Und wisst ihr nochmal, wem Gott Gnade schenkt? Wie aber demütigen wir uns? Indem wir zugeben, dass wir nicht sind. Dass wir schwach sind. Abgrundtief böse sind. Dass wir unser Stolz ablegen und unsere absolute Verletzlichkeit vor ihm bringen und sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade. Und die Herrlichkeit und die herrliche Botschaft, liebe Geschwister, das Zeugnis der Schrift, ich werde euch dazu kommen und einige Stellen mit euch lesen. Wer Gott um die Gnade anfleht, der darf eine lebendige Hoffnung haben. Gott schenkt's. Wer ihn anruft in der Not, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. So, beginnen wir den Weg der Heiligung mit der Gnade. Ja, ich möchte beten. Dich preisen vom tiefsten Herzen in der Dankbarkeit, Herr. Das ist ein Vorrecht, das ich genießen darf. Es ist ein Vorzug, dessen ich mich bewusst bin. Dass ich diese Wahrheit aussprechen darf und als Erster es predigen und hören darf. Bevor es meine Geschwister gehört haben, habe ich es in meinem Herzen selbst gehört. Bevor es ihre Ohren erreicht haben, haben es meine Ohren schon wahrgenommen. Und es hat mich gefreut, weil ich als Erster selber diese Wahrheit brauche und weil ich als Erster auf diese Wahrheit angewiesen bin, weil ich einer der ersten Sünder bin und einer der schlimmsten. Und so bin ich dir so dankbar, vom ganzen tiefen Herzen bin ich so dankbar, dass ich bei der Gnade anfangen darf, über dieses Thema nachzudenken und über dieses Thema zu lehren. Herr, du bist gnädig. Was für eine herrliche Nachricht. Und ich bitte dich, Herr, verändere mein Wesen, mein Denken und schnüre es fest, mach es fest in meinem, verankere es in meinem Denken, Herr, dass ich da wirklich nüchtern bin in dieser Wahrheit, dass ich sie nicht vergesse und dass ich sie nicht verleugne, sondern dass ich ständig an dir hänge. Allein deine Gnade genügt. Amen. So, bleibt mir euch einen schönen Abend zu wünschen, kommt gut nach Hause und euch für den Sonntag einzuladen, für den nächsten Abschnitt Markus-Evangelium. Seid herzlich willkommen.